Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute Morgen unter euch zu sein. Bin Gott von ganzem Herzen dankbar, weil ich es nicht für selbstverständlich halte. Freuen tue ich mich hauptsächlich darüber, bei all der Aufregung und der Herausforderung vor euch zu stehen, trotzdem die beste Botschaft dieser Welt miteinander zu teilen. Und das ist immer wieder etwas, was mich mit tiefer Freude erfüllt. Etwas, das mir Sinnerfüllung in diesem Leben gibt. Weil ich glaube, dass wir diese gute Botschaft immer und immer wieder miteinander hören, miteinander teilen dürfen. Weil ich glaube, dass es nichts Besseres in dieser Welt gibt. Ich hatte diese Gedanken in der Vorweihnachtszeit vorbereitet und bin leider nicht dazu gekommen, diese Gedanken in irgendeiner Form mit euch zu teilen. Aber heute hatte ich diese Gelegenheit bekommen. Und deswegen handelt es sich heute Morgen auch wieder um einen Weihnachtsgedanken. Und ich hoffe, ihr habt heute nichts dagegen, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, dass wir ein bisschen in die Verlängerung gehen dieses Jahr und noch einmal uns Gedanken machen über die Geschichte von Weihnachten, insbesondere über die Hirten. Und ich würde diesen Textabschnitt gerne noch einmal mit euch lesen. Ich glaube, das schadet nicht. Ich habe gedanklich diesen Abschnitt oder diesen Text in drei Abschnitte unterteilt. Die Hirten hören die gute Nachricht. Die Hirten überprüfen die gute Nachricht. Die Hirten nehmen die gute Nachricht an. Ich lese noch einmal diesen Text. Lukas 2, Abvers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch ein Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als der Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt war, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von dem Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Hirten standen in der jüdischen Gesellschaft ganz unten. Sie waren arm, zogen umher und waren nicht vertrauenswürdig. Sie wurden gleichgestellt mit Dieben. Man rechnete die Hirten zum Pöbel, gleichbedeutend mit Sündern und Zöllnern. Vor Gericht wurden Hirten nicht als Zeugen zugelassen. Sie gelten als unglaubwürdig. Und ein rabbinischer Ausspruch seiner Zeit lautete: Kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Die Pharisäer waren der Ansicht, dass das Nomadenleben der Hirten in wasserarmen Gegenden dazu führten, dass sie die mosaischen Gesetze in ihrer primitivsten Form nicht einhalten konnten. Sie konnten sich nicht, wie es das Gesetz vorschrieb, die Hände waschen. Was für Speisen sie aßen, wie sie ihr Geschirr spülten und so weiter. Und deswegen waren sie auch aus religiöser Hinsicht total verachtet. Noch heute sagt man in Israel, Lerne brav in der Schule, sonst kannst du als Hirte auf den Feldern arbeiten. Die gesellschaftliche Stellung der Hirten ist gleich geblieben. Sie war und ist niedrig. Und genau von solchen Hirten handelt unser Text. Diese Hirten waren sich ihrer gesellschaftlichen Stellung bewusst. Jedes Mal, wenn sie unter die Leute gingen, ließ man es sie spüren. Man ging ihnen aus dem Weg. Sie galten als unrein und man machte einen großen Bogen um diese Menschen. Und in Vers 8 lesen wir, diese Hirten gingen ihrer Pflicht nach. In aller Einfachheit taten sie ihre Arbeit in der Position, in der Gott sie hineingestellt hatten. Vielleicht hatte sich so manch ein Hirte gefragt, warum ich? Warum bin ausgerechnet ich in eine Hirtenfamilie hineingeboren? Warum werden wir so verachtet von den Menschen? Wir können doch gar nichts dafür. Aber während sie in Einfachheit ihre Pflicht tun, passiert diesen Hirten etwas, womit sie in ihren kühnsten Träumen niemals gerechnet hätten. Ihnen erscheint ein Engel und erzählt ihnen die gute Nachricht. Jahrhundertelang haben die Menschen darauf gewartet, dass der Messias kommt. Auch diese Hirten kannten die ganzen Versprechungen, die ganzen Prophezeiungen, die ganze Voraussehung, dass eines Tages ein Retter kommen würde. Und dann erscheint ihnen ein Engel und sagt ihnen, heute ist es soweit. Heute geht in Erfüllung, worauf ihr jahrhundertelang gewartet habt. Und ihr seid die Ersten, die davon erfahrt. Ihr seid die Ersten, die diese bahnbrechende, alles verändernde Nachricht der Menschheitsgeschichte erhaltet. Ihr, die Hirten am Rand der Gesellschaft. Und dann lesen wir in Vers 9, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und ich habe mich gefragt, was ist denn diese Herrlichkeit? Was leuchtet da um diese Hirten? Wir müssen uns vorstellen, es ist Nacht. Auf einmal kommt dieser Engel und es muss eine Lichtquelle sein. Es umleuchtet sie, es ist eine Herrlichkeit. Aber es ist nicht die Sonne. Es ist auch nicht das Feuer, das sie umleuchtet, um dem sie vielleicht saßen. Es ist die Herrlichkeit des Herrn, die sie umleuchtet. Und wisst ihr, wo das erste Mal in der Bibel von dieser Lichtquelle gesprochen wird? Das finden wir ganz am Anfang, 1. Mose, die ersten drei Verse. Und da heißt es, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Dieses Licht, auch in 1. Mose, ist nicht die Sonne, denn die wird erst am vierten Tag geschaffen. Auch da wieder, was ist dieses Licht? Es ist die Herrlichkeit Gottes. Wir müssen uns bewusst machen, dass beide Texte, der von den Hirten und der Schöpfungsbericht, ein Tatsachenbericht ist. Es wird eine Situation beschrieben, die sich genauso zugetragen hat. Und diese beiden Texte ähneln sich. Es gibt einige Parallelen dazwischen. Beide handeln davon, dass auf dieser Erde Finsternis herrscht, tiefe Dunkelheit. In beiden Fällen betritt Gott die Weltbühne. Und das Erste, was Gott macht, ist Licht. Als Erstes muss diese Finsternis weg. Jesus Christus wird angekündigt in eine dunkle Welt. Und das Erste, was Gott macht, die erste Erscheinung, ist, dass es Licht wird. Und die Finsternis muss weichen. Und wisst ihr, für mich ist das so ein Bild, das damit ausgedrückt wird und gezeigt wird, die Finsternis in dieser Welt, die Finsternis in unserem Leben und unserem Herzen hat nicht das letzte Wort. Jesus ist gekommen als ein Licht in diese Welt. Jesus ist gekommen, um Licht zu bringen. Und dann erzählen die Engel die beste Botschaft dieser Welt. Es ist die gute Nachricht. Ich verkündige euch große Freude. Und dieses Wort verkündigen ist im Griechischen Evangelium. Es bedeutet die gute Nachricht. Ich bringe euch die gute Nachricht für alle Menschen, nicht nur für euch, für das ganze Volk. Hier ist damit das Volk Israel zunächst gemeint, aber ultimativ ist diese Botschaft an uns alle gerichtet. Diese gute Nachricht ist an alle Menschen gerichtet. Und dann wird Jesus in dreifacher Weise angekündigt. Erstens als Ich lese es nochmal, denn euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids, welcher ist Christus, der Herr. Retter. Jesus, sein Name, Jeschua, bedeutet der Herr rettet. Christus, der Messias, der Gesalbte, der Versprochene, der Angekündigte und dann noch Herr. Auf Griechisch wird hier das Wort Kyrios verwendet. Das bedeutet Herrscher, Gebieter, oberster Machthaber. Es gibt kein Wort, das diese Form von Autorität steigern könnte. Es ist der oberste Herrscher. Und in dieser dreifachen Art und Weise wird Jesus hier angekündigt. Der, auf den ihr so lange gewartet habt, der ist jetzt da. Jetzt wird alles gut. Jetzt erfüllt sich, worauf die ganze Menschheit gewartet hat. Endlich ein König, der sein Friedensreich aufrichtet. Ein König, der uns nicht unterdrückt. Ein König, der gerecht ist. Ein König, der sein Volk liebt. Und die Hirten hatten gedacht, ein König, der uns von den Römern befreit und der uns von diesem Herodes befreit. Das war ihre Vorstellung gewesen. Und für sie war das eine gute Nachricht. Aber eigentlich kam dieser Retterkönig, um uns von unseren Sünden zu befreien. Aber die Menschen damals, die begriffen das noch nicht so ganz. Und ich glaube, die Menschen heute begreifen es immer noch nicht so ganz. Lasst uns mal Johannes 1 aufschlagen. Johannes 1, die Verse 4 bis 5. Da heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Und hier sehen wir wieder diese Bedeutung dieses Lichts. Dieses Licht leuchtet, aber es wird nicht als solches wahrgenommen. Jeder Mensch, der auf diese Erde geboren wird, lebt zunächst in Finsternis. Und wir brauchen dieses Licht, um uns selbst wirklich erkennen zu können. Und wenn uns jemand wirklich kennt, dann ist es Gott, der uns geschaffen hat, der uns gemacht hat. Und wir tun gut daran, uns in dieses göttliche Licht zu stellen und uns umleuchten zu lassen. Dieses Licht in den hintersten Winkel unseres Herzens leuchten zu lassen. Haben wir das begriffen? Und ich stelle diese Frage ganz bewusst hier in diesen Raum. Wir denken immer, die Welt da draußen hat das nicht begriffen. Aber dieser Text ist zunächst an uns persönlich gerichtet, nicht wahr? Auch an alle anderen, aber zuerst müssen wir es zu uns sprechen. Und ich muss diesen Text zu mir sprechen lassen. Habe ich das begriffen, dass dieses Licht in diese Welt für mich leuchtet? Habe ich es zugelassen, dass dieses göttliche Licht in die hintersten Winkel meines Herzens leuchtet? Oder fürchten wir uns vor diesem Licht? Die Hirten hier, sie waren umleuchtet von diesem Licht und sie fürchteten sich sehr. Und das ist eine etwas seltsame Reaktion, wie ich finde, weil ich denke, Gott ist doch Liebe, Gott ist gut. Und wenn Gott da ist, wenn Gott uns erscheint, dann muss uns das doch, ja, dieses warme Licht umleuchten. Und es ist so ein schönes Gefühl. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jedes Mal, wenn eine göttliche Erscheinung den Menschen begegnet, lesen wir immer wieder davon, die Menschen fürchteten sich sehr. Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit bedeutet etwas Gewaltiges. In seinem Licht sehen wir, wie schuldig wir tatsächlich vor ihm sind. Finsternis und Licht können keine Gemeinschaft miteinander haben. Entweder wir lassen uns komplett von diesem Licht durchleuchten, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und das sagt der Engel auch, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Ich habe eine Antwort auf die Dunkelheit in dieser Welt. Aber wenn es noch irgendwelche geheimen, dunklen Ecken in unserem Leben gibt, in unserem Herzen, dann haben wir allen Grund, uns zu fürchten. Als Jesus am Kreuz hing und die gesamte Sünde dieser Welt, die vergangenen und die zukünftigen, deine und meine Sünden auf sich trug, da hing er am Kreuz und rief aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Und gleichzeitig, als das passiert, entsteht eine Sonnenfinsternis über 3 Stunden. Sonnenfinsternis halten in der Regel nur einige Minuten lang. aber 3 Stunden lang. Auch hier wieder ein Bild dafür, dass Gottes Herrlichkeit sich aus dieser Welt zurückzieht. Sinnbildlich. Und es zeigt einfach, Gott kann keine Gemeinschaft mit dieser Sünde haben. Wisst ihr, was Finsternis bedeutet? Es bedeutet ganz einfach die Abwesenheit von Licht. Finsternis gibt es keine Abstufung, es kann nicht dunkel, dunkler am dunkelsten sein. Finsternis ist einfach Finsternis. Bei Licht ist das anders. Es gibt verschiedene Intensitäten von Licht. Aber wenn Licht einfach abwesend ist, wenn es kein Licht gibt, dann ist Finsternis. Und wisst ihr, das Schrecklichste, wovor wir Angst haben müssen, ist auf ewig von Gott getrennt zu sein. Dass Gott einfach abwesend ist in dieser Welt und uns selbst überlässt. Und das ist eine grauenvolle Vorstellung, wie ich finde. Und wir denken, diese Welt ist schon schrecklich genug. Aber ich glaube, wenn Gott sich endgültig zurückziehen würde aus dieser Welt, dann wäre es die Hölle auf Erden. Dann würde es tiefste Finsternis geben. Dann würde es keinen Wechsel mehr von Tag und Nacht geben. Dann wäre es einfach nur dunkel. Gott würde sich zurückziehen. Er ist abwesend. Und wir würden wahrscheinlich genauso rausschreien, mein Gott, warum hast du uns verlassen? Es ist die Sünde, warum Gott sich zurückzieht, warum Gott keine Gemeinschaft haben kann. Aber genau dieses Licht, das so essentiell für unser Wohlbefinden ist, das so lebensnotwendig für unsere Seele ist, das so lebensnotwendig für unser Leben ist, genau wie die natürliche Sonne, die wir immer wieder brauchen, um zu leben, genau vor diesem Licht fürchten wir uns. In bestimmten Bereichen lassen wir dieses Licht zu. Aber bestimmte Ecken in unserem Herzen, da lassen wir die Tür zu und die Rollläden runter. Da wollen wir nicht, dass Licht reinkommt. Nicht in jeden Winkel unseres Herzens. Weil wir Angst davor haben. Angst davor, was aufgedeckt werden würde. Angst davor, welche Konsequenzen das mit sich bringt. Wir haben Angst vor dem Licht, weil wir ja dann etwas in unserem Leben ändern müssten. Und genau das wollen wir nicht. Und deshalb fürchten wir uns vor dem Licht. Aber wenn wir es zulassen, dass dieses Licht uns umleuchtet und wir uns durch Jesus von unseren Sünden retten lassen, dann, liebe Geschwister, ist das eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und sie gilt nicht nur uns persönlich, sie gilt der ganzen Menschheit. Sie gilt den verachteten Hirten am untersten Rand der Gesellschaft auf dem Feld. Sie gilt den Königen und Präsidenten in ihren Palästen. Und sie gilt dir und mir. Das ist die gute Nachricht, die die Hirten hörten. Aber jetzt überprüfen die Hirten diese gute Nachricht. Für die Hirten war diese Botschaft noch nicht ganz klar. Sie hatten ihre eigene Vorstellung. Sie kannten all diese prophetische Ankündigungen über den Messias und das erzeugte bei ihnen eine bestimmte Vorstellung. Ja? Sie hatte ein bestimmtes Denkmuster, wenn dieser Messias erscheint, dann wird das so und so sein und er wird uns davon befreien und so weiter. Und dieser Retterkönig, wie stellt man sich das vor? Groß, stark und schön, auf einem weißen Pferd daherreitend mit seiner Leibgarde und dann macht er mal reinen Tisch hier in Israel. Fegt mal alle raus aus diesen Palästen, all diese Korruption, all die Ungerechtigkeit, all die Unterdrückung. So kann ich mir vorstellen, dass dieses Denkschema in den Leuten verankert war. Stattdessen betritt Jesus, der Herr, Kyrios, der Herr, der oberste Herrscher, die Weltbühne als ein Baby in Windeln gewickelt in einen Stall in einer Krippe liegend. Irgendwas passt hier nicht. Das kann nicht sein. So erscheint der Messias. Ob das wirklich der Messias ist? Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Und dann sind es auch noch Hirten. Menschen, die vor Gericht keine Glaubwürdigkeit besitzen, die als erstes diese gute Nachricht erhalten und von offizieller Seite eine Bestätigung bekommen. Das ist der Messias. Und ich erzähle euch das als erstes. Versuchen wir uns mal in die Rolle der Hirten hineinzuversetzen. Wie hätten wir uns verhalten? Hätten wir das auch einfach so geglaubt? Passt schon, wird schon so stimmen. Die Hirten, denen reicht das nicht, das einfach nur zu hören. Auch wenn diese Erscheinung gewaltig gewesen sein muss. Aber sie machen sich sofort auf den Weg. Sie verschwenden keine Zeit, um zu überprüfen, was ihnen erzählt worden ist. Wahrheit lädt zur Untersuchung ein, nur der Irrtum scheut die genaue Untersuchung. Und was ich damit sagen möchte, die Bibel, Gottes Wort, lässt sich überprüfen. Keine andere Religion ist so gut aufgestellt und gibt Antworten auf fast alle Fragen des Lebens. Wir müssen nicht einfach nur blind glauben, weil irgendjemand irgendwann etwas behauptet hat. Gottes Wort lässt sich überprüfen und Gottes Wort lädt uns dazu ein, es zu überprüfen. Stimmt das, was hier steht? Stimmt es, dass Jesus der Kyrios ist, der oberste Herrscher dieser Welt? Stimmt es, dass er der Messias ist? Stimmt es, dass Jesus der Retter für meine Sünden ist? Die Hirten gehen hin und finden die Bestätigung, dass sich alles genau so zugetragen hat, wie es ihnen gesagt worden ist vom Engel. Es gibt keine Missverständnisse, sie sind überzeugt. Und die Hirten nehmen diese gute Nachricht an. Woran sehen wir das? Woran merken wir das? In Vers 17 heißt es, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Wir sehen es daran, dass sie es weitererzählen. Jeden, den sie trafen, und das betrifft wahrscheinlich auch den Zeitraum danach, der bereit war, ihnen, den unglaubwürdigen Hirten, die am unteren Rand der Gesellschaft stehen, die mit Dieben gleichgesetzt sind, die wagen es, von dem Messias zu erzählen. Sie scheren sich nicht darum, was die Leute von ihnen halten. Sie scheren sich nicht darum, was die Leute von ihnen denken. Es ist ihnen egal, wie glaubwürdig sie erscheinen oder nicht. Sie sind so erfüllt von dieser Nachricht, von dieser guten Nachricht, dass sie nicht anders können, als es jedem zu erzählen, der bereit ist, ihnen zuzuhören. Und ich frage mich, wie gehen wir mit dieser guten Nachricht um? Wie gehe ich mit dieser guten Nachricht um, habe ich mich gefragt. Ganz oft, vor allen Dingen im vergangenen Jahr, habe ich ganz oft damit zu kämpfen gehabt. Nein, ich bin nicht glaubwürdig genug. Nein, ich mache meine Arbeit auf der Arbeit nicht gut genug, dass ich über Jesus erzählen könnte, dass ich als glaubwürdig gelte. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken nachvollziehen könnt oder wie es euch damit im Alltag geht. Oft halten wir uns für so schlecht, für nicht glaubwürdig genug, dass wir diese gute Nachricht weitererzählen. Was werden die Leute von mir denken? Ja, wir alle machen Fehler auf der Arbeit, wir sind keine perfekten Menschen. Und oft hemmt uns das in einer Art, diese gute Nachricht weitererzählen. Die Hirten hier, die interessiert das überhaupt nicht. Und wisst ihr, ich muss mehr Gottvertrauen üben. Dass es hier nicht um mich geht, sondern um die beste Nachricht dieser Welt, die es wert ist, immer und immer wieder weitererzählt zu werden. Die es wert ist, weil sie die Kraft hat, diese Welt zum Besseren zu verändern. Weil sie die Herzen der Menschen verändert. Weil es dazu führt, dass die Menschen sich von diesem göttlichen Licht umleuchten lassen. Und das zeigt mir bei diesen Hirten eine starke Identifikation mit dieser frohen Botschaft. Ein Überzeugtsein dessen, was man erlebt und mit eigenen Augen gesehen hat. Viele, die es hörten, die verwunderten sich, lesen wir. Wir lesen nichts davon, dass sie es auch annahmen. Diese Annahme steht noch aus bei den Leuten, die es hörten. Und diese Leute fragten sich vielleicht auch, kann das sein? Hirten erzählen uns etwas, dass der Messias, sind diese Leute glaubwürdig? Ist das wahr? Auch diese Menschen könnten es überprüfen, wenn sie wollten. Aber das steht nicht in unserer Macht. Unsere Aufgabe ist es, diese gute Botschaft zu teilen. Und jeder von uns hat dann die Möglichkeit, diese Nachricht zu überprüfen. Diese Hirten bilden sich nichts auf ihr Erlebnis ein. Sie hielten sich nicht plötzlich für etwas Besseres. Sie waren erfüllt von dieser guten Nachricht, dass Jesus der Retter für alle Menschen in die Welt gekommen war, auch für diese Hirten. Und das lässt sie Gott loben und preisen. Sie gehen wieder an ihren Platz zurück, da wo Gott sie hingestellt hat, und sie tun weiterhin in aller Einfachheit ihre Pflicht. Ich will zum Abschluss kommen, das Ganze nochmal abrunden. Wir lesen hier einen Tatsachenbericht, etwas, das vor 2000 Jahren geschehen ist, in einem anderen Land, in einer uns fremden Kultur. Was hat das alles mit uns zu tun? Was hat das alles mit mir zu tun? Welche Bedeutung hat diese gute Nachricht, die die Hirten gehört haben, für uns heute? Obwohl du und ich nicht namentlich in dieser Geschichte erwähnt werden, sind wir dennoch Teil dieser Geschichte. Und ich möchte euch das an zwei Versen in diesem Abschnitt zeigen. Einmal heißt es in Vers 10, und ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren ist. Damit sind wir eingeschlossen. Und in Vers 14 loben die Engel Frieden auf Erden. Wir leben auf dieser Erde. Dieser Frieden gilt uns unter den Menschen, die auf dieser Erde leben. Gottes Wohlgefallen, Gottes Liebe wurde darin sichtbar, dass er seinen Sohn sandte. Wir sind Teil dieser Geschichte. Gott sandte seinen Sohn. Gott lässt auch heute noch diese gute Botschaft uns zukommen. Wir halten uns vielleicht für unbedeutend, nicht wichtig genug, als dass Gott zu uns persönlich sprechen könnte oder sich um uns kümmert, um unsere Probleme, um die Umstände, in denen wir sind, für die wir manchmal gar nichts können. Und wir uns fragen, Gott, warum bin ich hier? Warum lässt du das zu? Gott lässt uns heute die gute Botschaft zukommen, dass Jesus, der Retter, Christus, der Messias und der Herr, Kyrios, für uns persönlich kam, um uns zu befreien und zu retten. Zu retten aus unseren Ängsten, zu retten aus unseren Problemen, zu retten aus unseren Krankheiten, zu retten, um unsere Ehen zu retten, um unsere Kinder zu retten, uns zu retten aus unserer Ratlosigkeit, uns zu retten aus unserer Depression, uns zu retten aus unserer Frustration über das eigene Versagen. Er kam, um uns aus unseren Sünden zu retten. Wisst ihr, manchmal passt Jesus auch heute nicht in unser Denkschema. Wir stellen uns vieles anders vor. Unser Leben hätte eigentlich ganz anders verlaufen sollen. Wir finden uns in Situationen wieder und fragen uns, wie kann das sein? Warum lässt Gott das zu? Ist er tatsächlich Kyrios, der Herr über dieser Erde? Hat er wirklich die Fäden in der Hand? Oder ist das alles nur ausgedacht? Aber Jesus lädt uns auch ein, ihn zu überprüfen. Wir können die Bibel nehmen und ihn beim Wort nehmen. Ja, genau wie die Engel kamen und gesagt haben, können wir hier Gottes Wort. Gott, du hast gesagt, in deinem Wort heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Herr, ich komme zu dir und bitte dich, rette mich aus meinen Sünden, rette mich aus meinen Problemen. Es heißt auch, sucht, so werdet ihr finden. Herr, ich suche dich. Herr, wo bist du? Es steht auch, klopft an und euch wird aufgetan. Herr, ich klopfe bei dir an und ich flehe dich an. Mach deine Tür auf. Ich suche dich, weil ich gehört habe, dass du rettest, dass du hilfst, dass du echt bist, dass du glaubwürdig bist. Weil du der Kyrios bist, der Herr dieser Welt, der mächtiger ist als alles andere, der die Macht hat, mein Leben zu verändern. Weil du das Licht dieser Welt bist, weil du gekommen bist, um Frieden zu bringen, nicht nur in dieser Welt, sondern in meinem Herzen. Jesus, ist das wahr, was hier steht? Ich glaube, wenn wir mit so einem aufrichtigen Gebet zu Jesus kommen, dass dieses Gebet nicht unbeantwortet bleibt. Jesus lässt sich überprüfen. Jesus zeigt sich uns persönlich. Und wenn wir uns unwürdig halten wie diese Christen am unteren Rand der Gesellschaft und wir es nicht für möglich halten, dass Jesus für mich persönlich gekommen ist, weil ich in Sünde bis zum Hals stecke, von der niemand weiß, weil ich es nicht zulasse, dieses Licht in jeden Winkel meines Herzens leuchten zu lassen, weil ich mich so verloren fühle und weil ich nicht weiß, wer mich retten kann. Jesus kam, um uns zu retten, jeden Einzelnen von uns. Jesus Christus, der Herr, kam als ein Licht um diese Welt, um uns zu leuchten, um Licht in das Dunkle unseres Herzens zu bringen, um uns zu retten. Und wenn wir es zulassen, dass dieses göttliche Licht in jeden Winkel unseres Herzens leuchtet, auch in die Ecken, in die ich es eigentlich nicht leuchten lassen möchte, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen. Aber ich dann erfahren darf, was Wiedergutmachung bedeutet, weil ich dann erfahren darf, was es heißt, von meinen Sünden erlöst zu sein. Und weil ich dann erfahren darf, was es bedeutet, Frieden nicht nur auf dieser Erde, sondern in meinem Herzen zu haben, dann, liebe Geschwister, ist das die gute Nachricht, die uns die Engel damals durch die Hirten überbracht haben. Das ist die gute Nachricht. Amen.